Die Schule war einmal das stille Erfolgsmodell der Schweiz. Heute zeigen internationale Vergleichsstudien ein anderes Bild. Sinkende Leistungen in Lesen, Schreiben und Mathematik, steigende Kosten, überforderte Lehrpersonen, verunsicherte Eltern. Jeder vierte Jugendliche verlässt die obligatorische Schulzeit und kann den Text, den man ihm vorlegt, nicht verstehen. Entwicklungen, die in Deutschland noch ausgeprägter sichtbar sind, machen also auch vor der Schweiz nicht Halt. Und mitten in dieser Debatte kürzlich platzte das Manifest Wendepunkt Bildung, ein Aufruf von erfahrenen Pädagogen, Psychologen, Schulleitern und Bildungspolitikern der Schweiz. Und das hat heftige Reaktionen ausgelöst. Zustimmungen aus der Praxis, Widerstand von den pädagogischen Hochschulen. Einer der Initianten sitzt heute bei uns, Bildungsdirektor Rees Schmid. 16 Jahre lang führte er als Bildungsdirektor den Kanton Nidwalden, länger als jeder andere amtierende Bildungsdirektor des Landes. Der ehemalige Militär- und Testpilot des Kampfjets FA-18 galt nie als Verwalter des Bestehenden, sondern als unbequemer Mahner. Und kurz vor seinem Abschied aus der Politik blickt Rees Schmid zurück, bei uns bei Kontrafunk. Herr Schmid, herzlich willkommen bei der Sendung Schweizer Stunde.
Guten Tag, besten Dank für die Einladung.
Herr Schmid, Sie hätten Ihren politischen Abgang ruhig gestalten können. Stattdessen aber traten Sie kurz vor Ihrem Rücktritt noch einmal mit dem Manifest Wendepunkt Bildung an die Öffentlichkeit. Warum gerade jetzt?
Es rührt daher, dass ich mich vor 16 Jahren bewusst für die Bildung beworben habe, als Direktion, als Departement, im Wissen oder in der Überzeugung, dass Bildung in einer Gesellschaft, in einer Nation das wichtigste Fundament ist von eigentlich allen anderen Institutionen. Ein Land, eine Nation ist so gut wie ihr Bildungssystem. Ich habe bereits dazu mal Punkte gesehen, die ich als Korrektur oder änderungsbedürftig ansah und habe mich deshalb nach der Wahl in die Regierung für die Bildung entschieden. Und das Ganze hat mich natürlich jetzt 16 Jahre begleitet mit intensiven Punkten, die noch heute aktuell sind und korrekturbedürftig sind, aber auch Punkten, die wir in unserem Kanton zum Teil realisieren und optimieren konnten.
Um gleich einen Überblick zu bekommen, welche Punkte im Bildungssystem betrachten Sie als hauptsächlich korrekturbedürftig?
Grundsätzlich geht es darum, dass wir die Grundkompetenzen wieder stärken und in den Fokus stellen. Und damit wir das können, brauchen wir auch eine entsprechende Anpassung vom Gesamtsystem. Ich spreche das integrative Schulsystem an. Das voll integrierte Schulsystem in Nidwalden ist seit gut 15 Jahren Tatsache. Heute sehen wir gewisse Tendenzen und Ergebnisse, die unbedingt dazu führen, eine Änderung zu machen und das integrative System markant anzupassen und zugunsten von anderen Unterrichtsarten und Klassenstrukturen wieder entsprechend die Korrekturen vorzunehmen.
Das Manifest der Gruppe Wendepunkt Bildung umfasst natürlich viel mehr. Sie will auch den Klassenlehrer stärken und so weiter. Das hat schweizweit Schlagzeilen gemacht. Haben Sie das erreicht, was Sie wollten? Oder war es mehr mediale Aufmerksamkeit als politische Wirkung?
Ich denke, dass das nicht digital sofort geändert werden kann. Wichtig war dieser heterogene Aufruf einer Fachgruppe aus verschiedensten Bereichen, um aufzuzeigen, das ist apolitisch, sondern das kommt aus fachlicher Besorgnis über den heutigen Zustand. Und die von Ihnen angesprochene Stärkung der Klassenlehrperson ist ebenfalls ein Punkt, den wir unbedingt angehen müssen, damit der Auftrag, den eine Lernperson in einer Klasse hat, wieder wahrgenommen werden kann, ohne zu viele administrative und organisatorische Nebenarbeiten, die heutzutage gemacht werden müssen.
Welche Reaktionen aus dem schweizweit begleiteten Aufruf haben Sie erhalten, beispielsweise aus der Lehrbasis oder auch sonst von Ihren Kollegen, Bildungsdirektoren?
Interessanterweise herrscht Schweigen. Ich habe keine einzige negative Kritik gehört. Hingegen aus dem Fachbereich auch keine Zustimmung. Ich denke eher, dass die Reflexion, die gemacht wurde durch diese Gruppe Wendepunkt Bildung, in vielen Köpfen und erfahrenen Fachpersonen wohl bekannt sind, man sich aber im Moment noch nicht entsprechend öffentlich äußern will, weil ein entsprechendes Auftreten in der Öffentlichkeit braucht doch eine entsprechende mutige Überzeugung, damit man auch kritische Punkte anspricht.
Auffällig war für mich, wie schnell sich insbesondere die pädagogischen Hochschulen gegen ihre Thesen gewehrt haben. Hat sie diese Abwehr überrascht oder hat sie diese in ihrer Kritik sogar bestätigt?
Ich denke, es war eine Bestätigung der Kritik, die von unserer Gruppe auch entsprechend aufgeführt wurde. Und es ist insofern die einzige Kritik, die wir öffentlich gehört haben von Seiten der pädagogischen Hochschulen. Ich bin überzeugt, dass sie entsprechend der heutigen Situation unbedingt Anpassungen in der Lehrpersonenausbildung machen müssten, damit wir unserem Grundauftrag an der Volksschule wieder gerecht werden können mit unseren jungen, frisch ausgebildeten Lehrpersonen.
Die Gruppe Wendepunkt Bildung spricht ja von fehlendem Praxisbezug und teilweise ideologischer Prägung der pädagogischen Hochschulen. Ist das das eigentliche Kernproblem?
Aus unserer Sicht sind die pädagogischen Hochschulen zu weit weg von der aktuellen Situation an den Schulen. Es sind ideologische und theoretische Überzeugungen, die dort entsprechend eingebracht werden und vermittelt werden, mit dem Resultat, dass junge Lernpersonen oft bei ihren ersten praktischen Stellen, die sie antreten, rasch überfordert oder so stark gefordert sind, dass sie die Freude verlieren und den Beruf, den sie gelernt haben, frühzeitig wieder abgeben.
Wie haben Sie das gemerkt, dass es Probleme mit den pädagogischen Hochschulen gibt? Wie ist diese Thematik bei Ihnen überhaupt entstanden?
Grundsätzlich kennt man Rückmeldungen von Eltern, vor allem in einem kleinen Kanton, respektive auch die Gespräche an den Schulen. Ich habe das Privileg, dass ich jedes Jahr in allen Gemeinden die Schulen besuche, mich austausche mit Lehrpersonen, Schulleitern, wie auch den Schulbehörden. Und mit diesen Gesprächen und dem mittlerweile über Jahre aufgebauten gegenseitigen Vertrauen gibt es natürlich auch entsprechende Rückmeldungen. Und von Elternseite wie auch von Fachlehrpersonen sind diese Eindrücke respektive diese Einschätzungen an den pädagogischen Hochschulen mehrfach bestätigt worden.
Sie haben ja die pädagogische Hochschule im Kanton Luzern mal zu sich eingeladen oder die Bildungsdirektoren der Innerschweiz haben das getan und Sie haben wahrscheinlich diese Kritik auch mal vorgetragen. Haben sich die pädagogischen Hochschulen jemals ernsthaft auf Ihre Kritik eingelassen?
Meines Wissens nicht. Ja, das ist so. Wir haben als Zentralschweizer Bildungsdirektoren die drei Rektorinnen und Rektor eingeladen für einen Austausch mit der Frage, wo ihre Grundsätze, ihre Grundausrichtungen sind für die Zukunft. Insofern war interessant, dass die Einladung für sie überraschend war und dann die entsprechenden Stellungnahmen sehr oberflächlich in dem Sinn, dass man sich nicht festlegen wollte und so der Eindruck für uns entstand, eigentlich sollte sich die Politik bei uns nicht einmischen und sich um ihre Bereiche kümmern.
Nun, die pädagogischen Hochschulen werden ja von den Kantonen finanziert. Da könnten Sie ja den Geldhahn einmal ein bisschen zudrehen. Haben Sie dieses Instrument mal gebraucht, je angedroht?
Es bedingt natürlich eine Gruppe wie die Zentralschweizer Gruppe Bildungsdirektoren oder die Nordwestschweizer Gruppe oder die Ostschweizer Gruppe. Ein Kanton alleine kann das nicht machen. Und insbesondere ist es schwierig mit einem Kanton, der kein Standortkanton ist für eine pädagogische Hochschule, sich dann entsprechend Gehör und Gewicht verschaffen. Nicht zuletzt, wenn man ein kleiner Kanton ist.
Rückblickend, das haben Sie einmal gesagt, hätte ich mir die pädagogische Hochschule früher genauer anschauen müssen. War das einer Ihrer größten politischen Fehler?
Ja, das hätte ich gerne besser gemacht am Anfang, tiefer in die Lektionentafeln, in die Strukturen der Ausbildung der Lehrpersonen an pädagogischen Hochschulen hineingeschaut. Ich habe es gemacht, aber zu wenig, und vermutlich hätte ich noch eher die Initiative wahrgenommen, um dort entsprechend Einfluss zu nehmen. Wobei das eben, wie gesagt, für eine einzelne Bildungsdirektion wie aus dem Kanton Nidwalden das schwierig ist. Man braucht dann entsprechende Mehrheiten.
Was mir so zusammenfassend aufgefallen ist, die pädagogischen Hochschulen waschen die Hände in Unschuld, indem sie sagen, die Gesellschaft habe sich verändert, die Rolle der Eltern und so weiter, und das habe das Manifest bzw. ihre Gruppe nicht berücksichtigt. Ist die Rolle der Eltern, die tatsächlich kaum vorkommt, ein blinder Fleck in diesem Manifest?
Es spielt sehr vieles zusammen für die heutige Situation. Es ist die Gesellschaft, es sind die Eltern, es ist die ganze Schulstruktur, die sich entsprechend verändert hat. Grundsätzlich gibt es ganz klar Bereiche, die als gut gemeinter Versuch und Projekt eingeführt wurden mit einer Reform. Mittlerweile lange genug ausgeführt wurde, dass man feststellen kann, es hat sich nicht bewährt, es gibt sogar Probleme. Und die Bereitschaft, das sich einzugestehen bei den entsprechenden Verantwortlichen, sowohl in Politik wie im Fachbereich, im Bildungsbereich, diese Bereitschaft ist sehr klein oder noch nicht vorhanden.
Die pädagogischen Hochschulen zeigen ja sehr gerne mit den Fingern auf die anderen, aber trotzdem, die Eltern haben die heute zu wenig Verantwortung im Bildungssystem, vernachlässigen sie ihren Nachwuchs oder im Gegenteil schwatzen sie zu viel drein.
Es gibt viele Reklamationen oder Bemerkungen aus dem Lehrpersonenkreis, dass die Eltern zum Teil massiv versuchen, Eingriff zu nehmen oder sich sogar auf dem Rechtsweg entsprechend für ihre Kinder einsetzen. Das ist ein neuer Trend, der ist nicht gut. Ich akzeptiere den nicht bei mir im Kanton. Und wenn immer möglich, werden wir das eskalieren bis auf die höchste Stufe, bevor der Rechtsweg eingenommen wird.
Was heißt das, Sie nehmen das nicht hin? Oder was setzen Sie dem konkret entgegen?
Indem ich allen Lehrpersonen jährlich wieder gesagt habe, wenn es Probleme gibt mit den Eltern, neben den normalen Elterngesprächen, die stattfinden sollen und müssten, wenn es Probleme gibt, die die Arbeit der Lehrpersonen belasten oder zum Teil verhindern, dann ist es die Pflicht der Schulleitungen, dieses Thema zu übernehmen. Wenn das bei den Schulleitungen nicht gelingt, kommen die politischen Behörden der Gemeinde in die Verantwortung. Und wenn das nicht reicht, habe ich mich jeweils immer zur Verfügung gestellt, als Bildungsdirektor direkt mit diesen Eltern Kontakt aufzunehmen.
Könnte man auch sagen, dass die heutige Schulkrise und die schlechten Resultate eine Gesellschaftskrise, eine Erziehungskrise ist?
Ein Teil dieser Aussage könnte man bestätigen. Das hängt sicher davon ab, wie stark die Eltern heute ihre Erziehungs- und im Haus Bildungspflicht und Unterstützung, Betreuung wahrnehmen gegenüber dem, was früher der Fall war. Es ist natürlich im Bereich der sogenannten Chancengleichheit für alle, gibt es eine Nivellierung generell nach unten, und das hat schlussendlich schlechte Folgen und schlechte Auswirkungen für die schwachen Schüler, für die guten Schüler, wie auch für behinderte Schüler. Die ganze Klasse in ihrem Niveau sinkt aufgrund der sogenannten geforderten Gleichberechtigung und Chancengleichheit.
Jetzt herrscht ja das große Schweigen, haben Sie gesagt. Und der Bildungsbericht, der jüngste, der in der Schweiz vorliegt, streift dieses Thema der Qualität, die Qualitätseinbuße, der Bildungsabbau nur am Rande, thematisiert es nicht wirklich. Wie geht es weiter? Welchen Kurs wird jetzt auch nach diesem Manifest das Schulsystem nehmen?
Der Bildungsbericht ist ein großes, sehr gutes Werk mit der Reflexion der Situation in der Bildung auf allen Stufen in unserem Lande. Er erscheint grundsätzlich alle 4 Jahre und ist ein wertvolles Führungsinstrument. Und wenn man ihn entsprechend liest und auch entsprechend interpretiert, kann man sehr wohl die Schwächen und die aktuellen Probleme, die zu lösen wären, herauslesen. Die Frage ist auf politischer Ebene, wie bereit ist man, die entsprechenden Schwerpunkte zu erkennen und sie auch entsprechend öffentlich zu äußern und den Korrekturbedarf auch über die ganzen Kantone, also als ganze Schweiz, anzuerkennen und entsprechend zu initialisieren.
Aber wie geht es jetzt mit eurer Gruppe, die vielleicht eben zu wenig Gehör oder zu wenig Durchschlagskraft jetzt zeigt? Wie geht es weiter? Werden sie nachfassen?
Das ist offen. Man wollte zuerst jetzt einmal die heterogene Präsentation und Lagebeurteilung öffentlich machen. Jetzt geht es darum, die entsprechenden Reaktionen abzuwarten, zu analysieren. Und ob und wie und wer weitermachen wird, ist im Moment nicht bestimmt.
Blicken wir mal noch zurück auf Ihre 16 Jahre Amtszeit. Als Sie das Amt übernommen haben im Kanton Nidwalden-Reschmid, trug der Kanton bei den PISA-Ergebnis praktisch die rote Laterne der Schweiz. Für einen leistungsorientierten Politiker wie Sie sind, muss das ein Schock gewesen sein. Was war damals Ihr erster Gedanke? Rote Laterne Kanton Nidwalden.
Es war nicht direkt die PISA-Studie selber, sondern es waren die Verhältnisse an den Stundentafeln in den Kantonen. Ich habe dort früh festgestellt, dass in der Zentralschweiz, insbesondere in Nidwalden, über die Jahre entsprechende Lektionen in Deutsch und Mathematik abgebaut wurden, zugunsten von Fremdsprachen und anderen Fächern. Und zwar sehr massiv im Vergleich zu anderen Kantonen, die ihre Lektionenzahlen bei den Grundkompetenzen hochgehalten haben. Ich habe mich dann jeweils verglichen mit dem dazu mal führenden Kanton diesbezüglich, Kanton Wallis. Und ich musste feststellen, dass in der Primarschule, erstes bis sechstes Schuljahr, im Kanton Nidwalden ein Jahr weniger Schule gegeben wurde als im Kanton Wallis. Das heißt rund 1000 Lektionen weniger. Und da muss man sich entsprechend dann nicht wundern, wenn gewisse Qualitäten sinken. Und das war mitunter dann eine entsprechende Begründung, damit wir die Lektionenzahlen wieder mit politischer Unterstützung wieder aufgebaut haben. Wir haben also in Deutsch und Mathematik je rund 270 zusätzliche Lektionen wieder eingeplant. Das Resultat währt über Jahre, bis man da eine Korrektur sieht. Man sieht eine Tendenz bei uns, aber wir sind noch nicht dort, wo wir wollen.
Das ist ja eine enorme Differenz auf sechs Schuljahre, ein Jahr verlieren. Wie konnte es so weit kommen? Das ist ja unglaublich.
Hängt zusammen mit entsprechenden Fächern, die priorisiert wurden. Das integrative Schulsystem in unserem Kanton, wir waren der erste Kanton, der vollumfänglich integrative Schulung geplant hat. Entsprechend wurden auch die Lektionenzahlen in den verschiedenen Fächern entsprechend angepasst. Und das war nicht nur in Nidwalden so, aber grundsätzlich in der Zentralschweiz hat man diese Lektionenzahlen jetzt mit dem Lehrplan 21 wieder korrigieren müssen. Wir haben das vorher gemacht. Ich kann auch sagen, dass der Kanton Schwyz das am wenigsten reduziert hat und demzufolge auch immer bessere Resultate hatte im kantonalen Vergleich als die anderen Kantone. Kanton Schwyz hat die Lektionenzahlen nie so reduziert wie die anderen Kantone.
Als Sie, Herr Schmid, an diesen Analysen arbeiteten, wurden Sie intern ausgebremst von Menschen, die eigentlich an den Lösungen hätten mitarbeiten sollen. Was war damals konkret passiert?
Ja, das ist so. Aufgrund des Bildungsberichtes 2010 habe ich diese Zahlen festgestellt, habe dann entsprechend auch nachgefragt, warum wir dort praktisch am Schluss sind mit der Anzahl Lektionen pro Jahr. Und die Antwort war dann schon sehr ausweichend und zum Teil auch unter der Aussage, die haben die falschen Zahlen genommen. Es hat mich dann rund 2 Jahre persönliche Analyse gebraucht, um festzustellen, dass es so ist und dass wir dringenden Handlungsbedarf haben, diese Lektionen wieder aufzubauen.
Standen Sie bei Ihren Entscheiden immer allein oder hatten Sie wirklich politische Unterstützung?
Politische Unterstützung gibt es zum Teil parteipolitisch, aber die beste Unterstützung, die in diesen schwierigen Jahren, wo man mehr oder weniger immer dem Gegenwind ausgesetzt war, war dann schon die Rückmeldung von älteren, erfahrenen Lehrpersonen, die zu mir sagten, hinter vorgehaltener Hand, du hast recht, was du machst, wir warten schon länger darauf, wir können es dir nur nicht öffentlich sagen und zudem hast du die falsche Etikette auf der Stirn. Das heißt, ich bin aus der falschen Partei.
Sie haben sich ja deswegen auch einmal als einsamer Rufer in der Wüste bezeichnet. Sind Sie das 16 Jahre lang geblieben oder hat sich da was verändert?
Ich war schon nicht immer alleine und gewisse Themen wurden immer als einer Minderheit mitgetragen. Aber grundsätzlich in den Grunderkenntnissen meinerseits, die sehr wohl fachlich persönlich sind, aber diese Erkenntnisse insbesondere gegenüber der integrativen Schulform, die korrigiert werden muss, oder das unsinnige Schreiben nach Gehör oder zwei Fremdsprachen in der Primarschule, also zwei Fremdsprachen zu viel. Das sind alles Punkte, wo man sich dann schon ein bisschen alleine vorkommt, wenn man diese vorbringt.
Sie haben jetzt immer wieder die integrative Schule erwähnt. Für unsere Zuhörer, das bedeutet, dass schwierige und schwache Schüler zusammen mit normalen und leistungsstarken Schülern im gleichen Klassenzimmer unterrichtet werden. Was ist eigentlich das große Problem? Warum kritisieren Sie das, Herr Schmid?
Ja, das heutige integrative System muss markant reduziert werden. Es braucht temporäre Förder- und Sonderklassen, sonst kommen die schwachen und benachteiligten Schüler weiterhin zu kurz, aber auch die Regelklasse mit den normalbegabten Schülern kommt zu kurz, wenn in einer Klasse alles integriert ist. Ebenfalls das selbstorganisierte Lernen ist gut für gute Schüler, aber ein Großteil der Schüler, mittelmäßig begabte Schüler und schwache Schüler, kommen in diesem System zu kurz. Und das ist auch eine große Belastung für die Lehrpersonen.
Mittlerweile ist ja in vielen Kantonen und auch von den Lehrpersonen Unterstützung zu erhalten, weil es tatsächlich ein Problem ist. Und trotzdem dauert es politisch so lange, bis offensichtliche Probleme in der Schweiz geändert werden. Warum dauert das so lange?
Ich denke, es ist grundsätzlich die politische Akzeptanz, dass Veränderungen nötig sind, die ist nicht da oder man ist nicht bereit, dass man in gewissen Bereichen auf dem falschen Pfad ist, das entsprechend auch sich einzugestehen als Politiker, auch wenn man nicht der Verursacher war dieser Situation. Das sind Punkte, die heute stark einer Veränderung verlangen und eben von der Politik nicht erkannt werden wollen oder aus falscher Überzeugung meiner Ansicht nach entsprechend vertreten werden. Ein weiterer Punkt, es ist mir wichtig, das hier zu sagen, die bürgerlichen Parteien haben politisch natürlich über Jahrzehnte die Bildung, daneben auch die Gesundheit und soziale Systeme mehrheitlich den linken und grünen Parteien überlassen und haben sich viel zu wenig mit der Bildung auseinandergesetzt. Und daher kommt jetzt dieser große Bedarf an Anpassungen und Änderungen, wie man sie in den Kantonen verfolgen kann mit parlamentarischen Vorstößen in verschiedenen Bereichen. Also es geht etwas, das ganze Problem ist einfach unglaublich träge, das ganze Bildungssystem. Es ist gleich träge wie eine Armee oder ein Tanker auf großer See, wenn er Kurs ändern muss. Und was schade ist und mich persönlich schmerzt, ist, all die Schüler, die jetzt in diesen Jahren durch die Schule gingen, die haben nicht bestmöglichst profitieren können von dem, was ihnen der Schulauftrag eigentlich zugestehen müsste.
Die integrative Schule wird also in der bestehenden Form in vielen Kantonen in der Schweiz angegriffen mit politischen Vorstößen. Wie zuversichtlich sind Sie jetzt, dass sich wirklich etwas ändert? Weil man stellt auch fest, dass sich die Verwaltung gegen Änderung sträuben.
Ja, ich bin zuversichtlich, dass sich etwas ändert zwingend. Wenn wir unser Bildungssystem, das einmal gut war und jetzt nicht mehr so gut ist, wieder gut machen wollen, muss es ändern. Diese Einsicht muss kommen. Es dauert aber lange und ich werde das in meiner Amtszeit nicht mehr erleben. Aber ich bin froh, wenn politische Vorstöße aus allen Bereichen diesbezüglich jetzt kommen und entsprechend Druck machen, dass man sich auf Bewährtes zurückbesinnt. Man soll nicht in die Vergangenheit zurückgehen und alles mit Vergangenheitslösungen bringen. Aber was bewährt war, sollte man pflegen und daneben auch offen sein für Neues.
Das ist doch mal ein Ausblick. Das war Rees Schmid, der dienstälteste Bildungsdirektor der Schweiz, bis zum letzten Amtstag überzeugt davon, dass die Schule wieder stärker an Leistung, Praxis und Verantwortung ausgerichtet werden muss. Vielen Dank, Herr Schmid, für dieses Gespräch.
Danke von meiner Seite.